Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Guten Tag. Erkennen Sie vielleicht diesen Film?
Іванку, а вночі я буду дивитись на зірку, що над полонином. І ти дивись теж. Добре?
Добре, Марічко. Будемо дивитись обоє.
Ich gebe zu, es ist gar nicht so leicht. Wenn Sie den Film erkannt haben, Glückwunsch, dann haben Sie unser inoffizielles Vollbild-Abitur bestanden. Falls nicht, ist auch nicht so schlimm, ich sag's Ihnen. Es war ein Ausschnitt aus dem Film Feuerpferde von Sergei Parajanov aus dem Jahr 1964. Es war damals der erste ukrainischsprachige Film, der eine internationale Karriere hatte. Es war auch ein Lebenszeichen einer ukrainischen Filmkultur, die in der Sowjetunion meist aus Moskau unterdrückt wurde. So konnten ukrainische Filme nur in russischer Synchronisation gezeigt werden. Parajanov, der übrigens selber Armenier war, durchbrach mit seinem poetischen Meisterwerk diesen Bann. Es sind genau solche historischen Episoden und Tatsachen, die es sehr schwer machen, die Frage heute zu beantworten: Was ist dieses ukrainische Kino eigentlich? Was macht es aus? Wer hat es gestaltet? Welche Geschichten wurden erzählt und wie? Das sind so Fragen, die übrigens jetzt, also genau jetzt, mitten im Krieg, wieder debattiert werden. Dabei geht es vielleicht weniger um den Blick nach hinten, sondern um den Blick nach vorn. Also, was sollte das ukrainische Kino zukünftig sein? Und wer sollte es gestalten? Wir diskutieren fast all diese Fragen jetzt in dieser Sendung und nähern uns möglichen Antworten und beginnen gleich mitten in Kiew. Davor aber noch die zweite, wie ich finde, sehr melancholische Single der Freiburger Pop-Newcomer The Reheads. Die Single heißt On My Mind und klingt so. Es waren das russische Kino und auch russisches Fernsehen und Serien, die über Jahrzehnte in der Ukraine den Markt dominiert haben, sogar noch nach der Krim-Annexion und dem Beginn des Krieges in der Ostukraine 2014, schauten viele Ukrainerinnen und Ukrainer weiterhin russische Filme und Serien, obwohl deren Verbreitung gesetzlich schon längst eingeschränkt wurde. Das liegt natürlich auch an der Geschichte des Landes, das zwar als Produktionsstandort für Filme legendär war in der Sowjetunion, aber jegliche nationale, rein ukrainische Geschichten, die wurden unterdrückt, verboten und ignoriert. Mittlerweile hatte das ukrainische Kino in der Konfrontation mit Russland an Bedeutung gewonnen und wird jetzt auch als wichtiges Mittel für die Stärkung der nationalen Identität gesehen. Christian Berndt hat mit den Hütern der ukrainischen Kinogeschichte und Gegenwart in Kiew gesprochen.
Der Zug rollt auf den Kameramann zu, der im letzten Moment zur Seite springt. Dann ein Schnitt. Eine Frau im Bubikopf steigt aus dem Bett und zieht sich die Strümpfe an. In seinem Dokumentarfilm Der Mann mit der Kamera von 1929 hat Jigar Vertov ukrainisches Großstadtleben aufgezeichnet. Diese avantgardistische, atemlose Collage zählt zu den großen Meisterwerken des Weltkinos.
It was a myth that there is no Ukrainian cinema separated from Soviet cinema.
Es gab immer den Mythos, dass es kein eigenes ukrainisches Kino neben dem sowjetischen gegeben habe. Doch dieser Mythos sei falsch, meint die Direktorin des Kiewer Dovzhenko Centers, des Nationalen Filmarchivs und Kulturzentrums der Ukraine, Olena Honcharuk. Die ukrainische Filmkunst begann schon Ende des 19. Jahrhunderts. Vor dem Ersten Weltkrieg entstanden private Filmstudios. 1922 wurde die staatliche Filmorganisation WUFKU gegründet. Unter deren Ägide entstanden Studios, die zu den modernsten in Europa zählten. Man spricht vom ukrainischen Hollywood. Aber 1930, so Honcharuk, wurde das Studio von Stalin geschlossen. Die Zeit des unabhängigen ukrainischen Films war vorbei. Das Kino musste nun die zentralistische Sowjetideologie vermitteln. Ab den 60er Jahren gab es Regisseure, die an einer rein ukrainischen Filmkunst arbeiteten. Nach der Unabhängigkeit 1991 gab es wieder eine eigene Filmproduktion. Aber russisches Kino dominierte weiter. Viele ukrainische Filmschaffende gingen nach Moskau. Das änderte sich mit der Annexion der Krim 2014. 2014 begann, sagt Honcharuk, die Renaissance der ukrainischen Filmkunst. Es wurde eine staatliche Förderung eingeführt, Filmschaffende kamen aus Russland zurück. Seitdem feiert der ukrainische Film wieder internationale Erfolge. Aber im Moment hat er, sagt Honcharuk, eine wichtigere Aufgabe. Kultur und Geschichte können die nationale Identität stärken, meint Honcharuk. Das sieht sie auch als Aufgabe des Dovzhenko-Centers. Zwar waren die russische und die ukrainische Filmszene lange miteinander verzahnt und vielleicht würden sie sich irgendwann noch wieder annähern. Aber jetzt müssten beide Kinematografien strikt getrennt werden. Das sieht auch der ukrainische Regisseur Taras Tomenko so.
Zwar
ist er selbst, sagt Tomenko, von russischer Filmkunst beeinflusst, aber nun müsse man russische Kultur boykottieren, weil sie russischer Eroberungspolitik diene. Tomenkos Dokumentarfilm Taubes Gestein, der auf der diesjährigen Berlinale lief, erzählt von Kindern, die ihren Alltag im Kriegsgebiet in der Ostukraine verbringen. In gewisser Weise ist der Film, meint Tomenko, eine Fortsetzung seines Dokumentarfilms Slovo House über den stalinistischen Terror der 30er Jahre. Wie in den 30er Jahren, meint Tomenko, wolle Russland der Ukraine auch heute wieder die Unabhängigkeit nehmen. Deshalb müsse der Unterschied zwischen russischer und ukrainischer Kultur betont werden und dafür sei das Kino zentral. Es ist, sagt Tomenko, ein sehr kraftvoller Ausdruck nationaler Identität. Russische Kultur zu boykottieren, findet auch die ukrainische Filmkritikerin Natalia Serebrikova richtig. Sie ist vor einigen Wochen nach Berlin geflohen. Wenn sie internationale Festivals besucht, unter anderem jährlich die Berlinale, rezensiert Serebrikova seit Jahren keine russischen Filme mehr. In der Ukraine, sagt sie, war das Kino in den letzten Jahrzehnten Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels. 2007 kam der ukrainische Film Orange Love ins Kino. In der Liebesgeschichte zweier junger Menschen spiegeln sich die sozialen Probleme des Landes wider. Damit unterschied sich der Film damals von den sonst so erfolgreichen, seichten ukrainischen Unterhaltungsfilmen und wurde trotzdem ein Kassenschlager. Die Orangene Revolution von 2004, auf die der Film Bezug nahm, hat, meint Serebrikova, ein neues Unabhängigkeitsgefühl, gerade unter jungen Leuten, geschaffen. Und eine neue Generation Filmschaffender habe begonnen, sich ukrainischer Lebenswelt und Sprache zuzuwenden. Bemerkenswert sei auch der weibliche filmische Blick. Der große Anteil weiblicher Filmproduzenten in der Ukraine sei Europarekord. Aber die Ukrainer hätten trotz des Aufschwungs des ukrainischen Kinos weiter sehr gerne russische Filme und Serien geschaut, auch noch nach der Krim-Annexion. Doch damit sei es jetzt vorbei, meint Serebrikova. Das hat erst Russlands Invasion endgültig erreicht.
Chin von Sylvie finden Sie übrigens auch auf unserer hauseigenen Spotify-Playlist unter dem Titel Deutschlandfunk Kultur Recommends. Die Geschichte des ukrainischen Films funktioniert, könnte man vielleicht sagen, wie ein Objektiv, das immer die wichtigsten Konfliktpunkte und auch Bestrebungen dieser Nation im 20. und dann auch 21. Jahrhundert in den Blick nimmt. Das passiert übrigens nicht einmal so sehr durch das, was die Filme auf der Leinwand dann zeigen, sondern vielmehr über das Schicksal der Institution Kino selber. Also vom Versuch, innerhalb des repressiven Systems der UdSSR Autonomie zu erlangen, über den Aufbau einer unabhängigen Kinematografie nach 1991 bis hin zur Suche nach nationaler Einheit angesichts der Aggression Russlands heute. Über Jahrzehnte war das ukrainische Kino immer Ausdruck des Kampfes um ideologische, künstlerische, kulturelle und auch finanzielle Unabhängigkeit von Russland. Vor der Sendung konnte ich über all diese Punkte mit der Slawistin Barbara Wurm sprechen. Sie arbeitet an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist seit ein paar Jahren auch die offizielle Osteuropa-Delegierte der Berlinale. Und daher ist sie auch häufig in der Ukraine und Russland unterwegs gewesen, hat Festivals besucht, hat die Kontakte in die gesamte Filmszene des Ostens. Ich wollte zunächst von ihr wissen, woran sie denn überhaupt denkt, wenn sie an das ukrainische Kino denkt. Sind es denn Filme oder Regisseure, die ihr da in den Sinn kommen?
Bis vor kurzem hätte ich vielleicht, wären die ersten Assoziationen Namen wie Alexander Dovzhenko oder Kira Muratova gewesen. Vielleicht auch vergessenere, wie Mitbegründer des poetischen ukrainischen Kinos, Juri Ilienko. Aktuell ist das stark überblendet, um es euphemistisch zu formulieren. Und ja, ich würde sagen, seit 2014 war auch ungefähr die Zeit, wo ich begonnen habe, auch auf ukrainische Filmfestivals zu reisen, ist es eigentlich sehr stark eben ein Kino, das von den Folgen des Kriegs und der Verteidigung der Heimat handelt, von Kriegsschäden, von Kriegstraumata, von dem Einfluss auf den normalsterblichen Menschen im Alltag. Und das betrifft das Blockbuster-Kino bis hin natürlich zu den Arthouse-Filmen und auch den Filmen, die dann beim Festival ankommen, hier international.
Es ist ja gar nicht so leicht, die Frage überhaupt zu beantworten, was ist ukrainisches Kino? Das ist ja genau diese Schizophrenie, an der die ganzen nationalen Tendenzen ja jetzt durchbuchstabiert werden.
Ja. Das ist in der Literatur zum Beispiel, ein bisschen habe ich mich damit beschäftigt, nicht allzu sehr, schon seit Jahrzehnten eine wichtige Frage, wie die Geschichte im Verhältnis zum Nation-Building steht und umgekehrt, welchen Einfluss das hat, welche Hinderungen dadurch auch geschehen, weil es einen natürlich auch einfestlegt oder einzurrt. Und ja, für das ukrainische Kino hat es natürlich im aktuellen, vor allem institutionell, also mit vor allem dem Aufruf jetzt zur vorübergehenden Suspension beispielsweise russischer Kulturprodukte, russischer Filme, eine ganz starke Spitze erlangt. Ja? Also du wirst quasi als Filmemacher, oder Filmemacherin, die sich um jetzt ein Beispiel zu nennen, die bei uns vielleicht auch ein bisschen wenigstens bekannt ist, Katja Gornostai, die den Film Stop Zemlya gemacht hat, der bei der Berlinale lief in Generation, ein Film, der von einer Jugend handelt, die ganz genauso hier in Berlin Mitte zugange sein könnte. Ja. Selbst dann wirst du natürlich vor die Frage gestellt, wie bekennst du dich, bist du für oder gegen den Boykott, wie verhältst du dich zu dem Sanktionsaufruf, ab wann beginnt für dich der Feind zum Feind zu werden? Ist es jemand, der eine Waffe in der Hand hat oder die Bombe zündet, oder ist es schon ein russischer Steuerzahler, der eben den Krieg finanziert? Und dann kommen jetzt auch andere Leute ins Visier, die damit nie gerechnet hätten.
Zum Beispiel jemand wie Sergej Losnitzer, der ja für viele eine Zeit lang auch als der ukrainische Regisseur galt, lustigerweise, weil er mit seinen Filmen immer wieder auf großen Festivals gezeigt worden ist. Ihm wurde jetzt der Vorwurf gemacht des Kosmopolitismus, und es ist ja interessant, weil seine Biografie ja auch etwas repräsentiert, was das ukrainische Kino über Jahrzehnte auch gewissermaßen ausgemacht hat. Die Frage, muss man in der Ukraine geboren sein, um ukrainisches Kino zu machen? So, warum gerät auch gerade jemand wie er jetzt so ins Zentrum, der mit Maidan einen der wichtigen quasi nationalen Chroniken gedreht hat für die jüngere ukrainische Geschichte?
Ich hole vielleicht noch einmal aus, wenn ich darf, in die Geschichte.
Gerne.
Und zwar zu Dovzhenko, dem Namensgeber des berühmten Studios in Kiew, zum Namensgeber des Archivs und zu einem der wichtigsten Vertreter der sowjetischen Filmavantgarde. Und zu demjenigen Vertreter der sowjetischen Filmavantgarde, der es geschafft hat, nicht zuletzt in den philosophischen Arbeiten von Gilles Deleuze zu einem Aushängeschild einer etwas anderen Avantgarde zu werden, die nämlich nicht auf Montage und auf nur sozusagen Massage der Wahrnehmung im Hinblick auf eine Propaganda tätig war, sondern der Zeitbilder erzeugt hat und der sozusagen lange Einstellungen hatte und der auch in gewisser Weise ein reflektiveres Moment, ja, in diese Avantgarde reingebracht hat. Der ist eine unglaublich interessante Figur. Er ist, wie er selbst sagt, durch die Hintertür in die Revolution gekommen. Er war auf der Seite natürlich der ukrainischen Bewegung gegen die Bolschewiki und hat 1919 erst die Fronten gewechselt und ist dann natürlich zum Aushängeschild des russischen Revolutionskinos, weil so nennen wir das. Ja. Also es gibt unterschwellig natürlich, es handelt sich um ein absolut hegemoniales Kulturverhältnis. Russland macht sich selbst seit immer zum alleinigen, sozusagen zur führenden Macht innerhalb dieser Sowjetunion, und seit der postsowjetischen Zeit kämpft es sozusagen um diesen Anspruch, eben das alleinige Erbe letztlich anzutreten. Also dieses russisch-imperiale ist ein wahnsinniges Thema. Dieses Einvernommenwerden, im Schatten stehen, sich aus dem Schatten rausboxen und immer, wenn man sagt, hallo, hier bin ich, ich bin Ukrainer, Ukrainerin, sofort mit dem Vorwurf rechnen zu müssen, du bist ein Nationalist und das wird von uns nicht geschätzt. Und jetzt Losnitzer erfährt das ebenso. Genau, er ist im belarussischen Teil der Sowjetunion geboren. Er ist allerdings tatsächlich in der Ukraine sozialisiert. Er hat einfach relativ lang in Kiew studiert und das sind ja prägende Jahre. Seine Filmkarriere hat dann allerdings in St. Petersburg, noch Leningrad, begonnen, im Studio für Dokumentarfilm. Er ist jetzt ein Cannes-Regular und er ist natürlich der Prominenteste. Und er ist auch aus meiner Sicht für die deutsche Öffentlichkeit wahrscheinlich nach Präsident Zelensky und dem immer wieder sehr stark in den Medien vertretenen Botschafter Melnik für mich die drittstärkste Stimme letztlich, ja, für die ukrainische Sache. Es gab jetzt beim Go East Film Festival in Wiesbaden eine sehr ausführliche Diskussion, die organisiert war von der ukrainischen Filmszene, kann man sagen. Und die Begründungen dieses Boykottaufrufes, der auch jetzt gar nicht mehr Boykottaufruf genannt wird, sondern eben vorübergehende Suspension, die waren sehr vielfältig und die waren sehr sachlich geführt. Und es wurde zwar nicht die Diskussion geführt, ob Sergej Losnitsa Ukrainer ist oder nicht, aber im Hintergrund habe ich diese Diskussion geführt und habe mir zum ersten Mal auch, habe es versucht, einfach aus der Perspektive der Ukrainerinnen zu sehen. Und wenn man einmal diese Brille aufhat, muss man kein herzblutkämpferischer Nationalist sein, um bestimmte Probleme zu haben. Hm. Das ist einfach so, ja.
Was ich interessant finde und was ja auch den Losnitsa mit einschließt, ist ja auch immer die Frage, weshalb man das nicht so leicht fassen kann, die Idee des ukrainischen Kinos. Es ist viel schwieriger als, sagen wir mal, was ist das deutsche Kino, das französische, das japanische. Inwiefern liegt das daran, dass wir auch lange Zeit so etwas wie ukrainische Sprache im Kino nicht hatten? Weil man muss ja wissen, dass das, was man als ukrainische Filme in der Sowjetunion produziert hat, vor allem dann russisch übersetzt werden mussten und erst in einer Synchrofassung exportiert, aber auch dann in der UdSSR gezeigt werden sollten.
Ja, ich glaube, das sind die fundamentalen zwei Probleme der ukrainischen Kultur insgesamt. Erstens, ich muss immer wieder von vorne beginnen, meine Namen zu nennen und die Namen vielleicht so auszusprechen, wie sie ukrainisch sind. Ich muss immer wieder überhaupt auf bestimmte Phänomene in der Geschichte, die als vernachlässigungswürdig galten, wieder auf den Tisch bringen, mit teilweise sehr brachialen, auch filmischen Mitteln, also zum Beispiel der Holodomor, ja, dieser Hungerkrieg sozusagen gegen die Ukraine Beginn der 30er Jahre oder auch die sogenannte hingerichtete ukrainische Renaissance, das war die Avantgarde in den 20er und 30er Jahren, die ja wirklich eine absolut modernistische Bewegung war und wo es eine linke künstlerische Bewegung war, die wirklich eine Alternative versucht hat zu sein in diesem ganzen damals ja auch schon kriegsschwangeren Kultur. Und gibt es zum Beispiel von dem Filmemacher, der jetzt auch bei der Berlinale mit seinem Dokumentarfilm war, dem Taras Tomenko. Dieser Taras Tomenko ist Philologe und hat einen Film gemacht über Slovo Haus, also über das Wort Haus oder das Haus Wort, wo sozusagen die gesamte ukrainische Künstlerinnenschaft von den Literaten über Maler, über Filmemacher tätig war. Und sozusagen die Geschichte des Hauses ist quasi die Geschichte des Terrors gegen die künstlerische Avantgarde. Ja, und diese sozusagen wunden Punkte, die müssen immer wieder neu erklärt werden. Und das zweite Problem dieses ukrainischen Kinos und der Kultur ist die Sprache an sich, weil es geht ja nicht nur um die sozusagen Unterdrückung der Nationalsprache oder des Ukrainischen in der Sowjetunion, sondern es geht ja darum, dass dieses Land heute auch einfach, also dass einfach ganz viele Ukrainerinnen bis heute Russisch sprechen, auch Russen sind und trotzdem jetzt angesichts dieses Krieges, ohne mit der Wimper zu zucken, sich als absolut ukrainische Staatsbürgerinnen betrachten. Also dieses Sprachproblem ist natürlich auch sehr hinderlich für jetzt eine ungebrochenere vielleicht auch Wahrnehmung. Ja, es ist immer ein Kampf um diese Identität, was immer die dann ist. Ja.
Ich finde es ja interessant, dass Sie sagen, dass auch die Generation von Losnitsa noch eine Regiegeneration ist, die in Russland ausgebildet worden ist. Wenn wir jetzt von den Regisseurinnen und Regisseuren sprechen, die jetzt in den letzten Jahren als ukrainisches Kino auf den Festival reüssiert haben, dort Preise gewonnen haben, dann ist das ja schon eine Generation, die in der Ukraine ausgebildet worden ist. Heißt das, dass das auch einen Einfluss hat auf die Art, was sie erzählen, die Themen, die sie setzen und die Art und Weise, wie sie sich diesen Themen nähern?
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass diese so sehr starke ukrainische aktuelle Filmbewegung sehr viel stärker mit den wirklich fortschrittlichsten Filminstitutionen zu tun haben. Also namentlich mit den drei Filmfestivals, die sehr wichtig sind. Molodist in Kiew, DocuDays auch in Kiew und das Odessa Filmfestival, das internationale. Bei all diesen drei Festivals hat sich von Anfang an eine gute Filmindustrie, also Plattformen einfach für europäisches Kino, für Arthouse-Kino, für Koproduktionen herausgebildet. Unglaublich aktiv die jungen, ich wollte schon sagen automatisch die jungen Frauen, weil einfach wahnsinnig viele von Vertreterinnen des ukrainischen Kinos nicht nur auf Regieseite, sondern gerade auf Produzentinnenseite, was eine gewisse Ausnahme darstellt, Frauen sind. Die haben einfach irrsinnig viel auf die Beine gestellt, was Förderung betrifft und sind auch bis kurz vorm Krieg teilweise an den internen Streitereien im Kultursektor oder im politischen Leben an der Ukraine auch ein bisschen gescheitert daran, überhaupt als national-kulturelle Erscheinung dargestellt zu werden, weil die waren schon einen Schritt zu weit. Ja? Die hatten die Eurimarsch-Förderung, aber haben darum gekämpft, die ukrainische Filmförderung zu bekommen. Und die Ukraine hat das damals ein bisschen verpasst und deswegen die Jungen auch ein bisschen hängen lassen. Es tut aber jetzt auch natürlich keinen Abbruch, dass die alle sagen, also bei uns herrscht die pure Konsolidierung und wir müssen da weitermachen.
Einblicke in die ukrainische Kinolandschaft, die Vergangenheit, aber auch vor allem die Gegenwart mit Barbara Wurm. Vielen Dank für die Zeit.
Gerne.
Und nach den 15 Uhr Nachrichten, da hören wir uns wieder. Dann geht es weiter mit jeder Menge Film und Kino im Radio. Dann klären wir auch so Fragen wie, ob Karl Marx denn das Kino lieben würde und wieso das Kapital eine wahre Gothic-Novel ist.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Wir klären jetzt die Frage, ob denn Kapitalisten Vampire sind. Und überhaupt, was sagt Karl Marx dazu?
Ist der Kapitalist jetzt ein Vampir oder wie? Der echte?
Aber Marx sagt ja schon explizit, dass der Kapitalist Blut saugt.
Die Blutsauger, sie kommen wieder ins Kino und flirten diesmal mit dem Sozialismus. Und gleich erklärt uns Regisseur Julian Radlmeier, wieso seine Vampire sich eigentlich für den Klassenkampf interessieren. Davor aber noch die Australierin Kylie Aldist mit Still Into You. Der deutsche Regisseur Julian Radlmeier ist ein Experte für diskursive Komödien, die keine Angst haben, auch mal von einer Gesellschaftsutopie zu träumen. Davon erzählte er schon in der Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Davon erzählt er jetzt auch in seinem neuesten Spielfilm Blutsauger, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Es ist eine marxistische Vampirkomödie geworden, mit einer Vampiraristokratin als Hauptfigur, gespielt von Lilith Stangenberg. Die Handlung, die spielt in den 1920er Jahren. Ein aus dem bolschewistischen Russland geflohener Schauspieler gibt sich in der Ostseevilla einer deutschen Fabrikbesitzerin als ein Regisseur aus. Die Aristokratin ist entzückt, sie will sofort in diesem neuen Film von ihm mitspielen. Es soll natürlich ein Vampirfilm werden. Das Kapital von Karl Marx stand Pate für diesen Film und deshalb wollte ich von Julian Radlmeier wissen, als ich ihn vor der Sendung sprechen konnte, ist denn das Kapital im Grunde ein Vampirroman, also eine Gothic-Novel?
Also tatsächlich, wenn man das Kapital liest, dann ist man erstmal erstaunt, dass es da wimmelt vor irgendwelchen sagenhaften Gestalten von Vampiren und bis Werwölfen über Gespenster. Und Marx hat sich eben seinerzeit sehr stark von der Populärkultur einfach der 1800er Jahre inspiriert. Und das findet sich eben alles in dem Buch wieder. Und ich dachte dann eben, dass es interessant sein könnte, ihn da sozusagen wirklich beim Wort zu nehmen und diese Gothic-Novel-Ebene des Kapitals in einen Film zu übersetzen.
Also es geht ja ganz konkret zunächst um einen Satz aus dem Kapital. Damit beginnt ja auch der Film, ne? Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit. Und Sie haben ja schon häufiger erzählt, dass die marxistischen Lesezirkel etwas ist, was Sie auch verfolgt hat. Und als Student haben Sie ja mitgemacht. Und genau so haben sie sich über die Texte von Marx gebeugt. Aber wie entsteht denn jetzt aus so einem Satz ein Film bei Ihnen?
Also der Film beginnt ja mit einer Lesegruppenszene. Und ich war eben auch in einer Lesengruppe, wo man sich dann gleich in Haarspaltereien irgendwie verkeilt hat. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kapitel wir in der Konstellation geschafft haben, nicht so viele. Das war eben so ein thematischer, einer von vielen eigentlich thematischen Ausgangspunkten, muss ich sagen. Und mich hat eben interessiert, diese Figur des Vampirs sozusagen als Verkörperung oder als Metapher für sozusagen die herrschende Klasse in Anführungszeichen. Und eigentlich geht es eigentlich sozusagen dann um eine Liebesgeschichte unter Vorzeichen einer eigentlich krassen Hierarchie, gesellschaftlichen Hierarchie, die gleichzeitig präsent ist.
Ist das der Grund, warum die Handlung des Films in den 1920er Jahren spielt? Also es funktioniert so wunderbar auf mehreren Ebenen, denn vor genau 100 Jahren kam Nosferatu ins Kino, also der Vampir im Kino wurde quasi geboren, auch an der Ostsee, wo ihr Film spielt. Was macht aus den 1920er Jahren so eine gute Zeit, dass der Vampir quasi in der Luft lag? So eine vampiristische Umgebung, müsste man sagen.
Also es hatte einen sehr konkreten Ausgangspunkt, der auch im Film wirklich vorkommt. Nämlich, ich hatte in einer Biografie über den sowjetischen Regisseur Sergei Eisenstein dessen großes Projekt es mal gewesen ist, eine Verfilmung wirklich auch von Karl Marx, das Kapital, irgendwie auf die Beine zu stellen. Das hat er dann nie realisieren können. Und in diesem Buch, darin gab es einen für mich merkwürdigen Satz, nämlich, dass er in der Rolle des Trotzkis in seinem Film Oktober über die Oktoberrevolution einen Laiendarsteller besetzt hatte, der im wahren Leben eine Art Zahnarzt gewesen sei. Und das war irgendwie eine merkwürdige Anekdote. Ich habe mich gefragt, was ist das, eine Art Zahnarzt? Und bei Zahnarzt denkt man natürlich irgendwie auch an Vampire. Und irgendwie dachte ich dann, dieser falsche Zahnarzt und der echte Vampir, das ist irgendwie eine gute Konstellation für die Geschichte. Und diese Geschichte, also diese Anekdote, historische Anekdote, spielt eben in den 20er Jahren. Und da lag das natürlich auf der Hand. Und dann auf der anderen Seite sozusagen sind ja die 20er Jahre, ohne dass ich jetzt den Vergleich zu stark machen würde, aber auch irgendwie so eine, die Zeit, in der so rechtsextreme Bewegungen in ganz Europa, auf der ganzen Welt eigentlich immer stärker wurden. Und das ist etwas, vor dem man heute vielleicht auch wieder ein bisschen Angst hat, anders aber doch. Und deshalb dachte ich, ist das irgendwie eine Zeit, die interessant ist.
Das ist sowieso eine Zeit, die jetzt gerade sehr präsent ist in Spielfilmen und in Serien, also jetzt von Fabian, von Dominik Graf, ihr Film natürlich, aber auch Babylon, die 20er Jahre als auch Clash von extremen Ideologien an sich, also nicht nur der Recht, aber auch der Linken letztendlich, oder?
Ja, irgendwie scheint das so ein bisschen gerade irgendwie ein Bedürfnis zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, womit wir ein bisschen sozusagen ästhetische Probleme hatten. Es gibt diesen 20er-Jahre-Fetisch, das wilde Berlin und so, und das ist schon eigentlich jetzt relativ abgenudelt und hat man nicht mehr so Lust drauf. Und deshalb haben wir uns eigentlich entschieden, davon relativ weit wegzugehen und eigentlich eine sehr anachronistische 20er-Jahre auch zu erzählen und mehr zu gucken, okay, was ist ein Bezug, den man zur heutigen Zeit eigentlich herstellen kann? Und ein sehr sozusagen plakatives Beispiel, zum Beispiel die Vampirin Octavia Flambo-Jansen fährt auf einem Motorrad, und da haben wir uns eben entschieden, eine Kawasaki, eine ganz moderne Kawasaki aus der heutigen Zeit zu benutzen, um eigentlich dann eher wiederum den Geschwindigkeitsrausch der 20er Jahre sozusagen mit unserer heutigen Ästhetik irgendwie auszudrücken.
Das ist ja ganz interessant. Sie spielen ja auch mit so Erwartungshaltung an den Vampirfilm. Also wie gesagt, es spielt an der Ostsee, ne? Es ist vor allem hell, es ist ein Sommerfilm, müsste man sagen. Graf Dracula ist eine Gräfin, das haben wir gerade schon gehört. Octavia, Besitzerin der lokalen kosmetischen Fabrik. Das ist eine ziemlich gelangweilte Person, wenn wir sie da kennenlernen. Und plötzlich trifft sie auf diesen geflohenen russischen Schauspieler, der sich als Baron ausgibt, also eigentlich ein Betrüger ist. Aber sie ist so unglaublich fasziniert von diesem Fremden. Was fasziniert sie denn an ihm?
Also ich denke tatsächlich, es ist bei ihr so eine, also sie imaginiert ihn so als Romanfigur, und er hat eigentlich eine relativ leidvolle Erfahrung gemacht. Er ist eben aus politischen Gründen aus einem Film rausgeschnitten worden, hat irgendwie eine beschwerliche Reise, eine beschwerliche Flucht hinter sich und landet dort, und irgendwie findet sie diese Leidensgeschichte irgendwie aufregend und irgendwie sexy oder so wahrscheinlich. Und er natürlich aus einem Überlebensdrang heraus sieht sich sozusagen auch in der Not, diese Projektion dann auch zu bedienen und da auch mitzumachen, und sieht eben für sich auch irgendwie eine Chance, vielleicht irgendwie Halt zu finden. Und ich glaube, so funktioniert eben diese Konstellation auf einer gegenseitigen Projektion.
Ja. Aber es ist auch ein Flirt mit dem Sozialismus. Also wir haben da die Vampirin, die Gräfin, die Großgrundbesitzerin und Großkapitalistin, die das plötzlich ja sehr sexy findet, diese Ideen. Oder täuscht sie das nur vor?
Naja, es ist, glaube ich, auch so was, was man ja häufig sieht. Also ich glaube, dass es bei ihr so ein Flirt gibt mit so sozialistischen Ideen, die sie so lange gut findet, solange sie sozusagen von der Nivellierung, die das bedeuten würde, ihrer Klassenposition irgendwie, solange sie das nicht betrifft und solange sie so salonmarxistisch einfach mit den Ideen so spielen kann und eben sich so ein bisschen mit so einem verruchten Pseudorevolutionär so umgeben kann, findet sie das gut. Wenn ihre Position dann tatsächlich bedroht wird, dann wechselt sie eigentlich ganz schnell die Seiten auch im Laufe des Films.
Es ist ja auch eine Reflexion über die Frage, wie sehr Ideologie und Kunst eigentlich Hand in Hand gehen. Denn der Baron, Sie haben es erwähnt, wird aus einem Film rausgeschnitten, aus Oktober von Eisenstein, weil er den Trotzki spielt. Und das gefällt Stalin ja wieder nicht. Also das Eingreifen der Politik in die Kunst, ne, das ist etwas, was diese Zeit übrigens prägt, aber vielleicht auch unsere Zeit. Was interessiert Sie an diesem Zusammenspiel eigentlich?
Naja, das ist ja eine sehr komplexe Ebene, also, und über die man ja immer mehr auch nachdenkt. Also sozusagen, welche Bilder produziert man, was haben die für eine Wirkung? Und in den 20er Jahren hatte man, oder gerade in der Sowjetunion, natürlich diese sehr direkte Zensur, wo irgendjemand in einem Zensurbehörde saß und gesagt hat, nee, das muss rausgeschnitten werden. Heute gibt es vielleicht andere Arten von
Cancel Culture?
Naja, gut, jetzt habe ich gerade gemerkt, oh, jetzt befinde ich mich auf einem gefährlichen, ja. Jetzt habe ich einen gefährlichen Satz. Nein, also ich finde, viele Sachen, die da sozusagen gefordert werden, sind ja auch total unterstützenswert. Und so möchte ich mich gar nicht verstanden werden. Also ich unterstütze da sehr viel und dass man dann höre, also versucht, sich bewusst zu werden, was man eigentlich für Bilder produziert. Das ist ein total hohes Gut, dass man eben nicht mehr jeder irgendwie mit seiner Künstlerwurstigkeit da alles raushaut, was ihm gerade irgendwie so durch den Sinn kommt, sondern dass man versucht, da bewusstere Bilder zu produzieren.
Aber wie ist das eigentlich dann für Sie? Weil eigentlich ist ja das Kino ein Ort, wo wir uns darauf geeinigt haben, es gibt einen Autoren, einen Regisseur, der etwas in der Hand hat. Auf der anderen Seite ist das Kino eine kollektivistische Kunstform. Wie arbeiten Sie denn dagegen? Weil das ist ja auch jetzt ein zentraler Aspekt dessen, wie reden wir über Filme, wer macht sie, wer zeigt was. Also es sind ja große, ja, letztendlich auch ideologische Fragen, die sich gerade auch wieder gestellt werden und auch wieder sehr heftig debattiert werden.
Also ich glaube, das ist so, natürlich am Ende irgendwie bin ich relativ zentral verantwortlich für das, was ich da sozusagen als Regisseur doch verantworte, aber ich versuche oder wir versuchen doch immer eine Diskussion am Laufen zu halten mit den Leuten, die mitmachen, die irgendwie sagen, wenn sie irgendwas stört, wenn sie irgendwas blöd finden, und da sind auch sozusagen einige Sachen im Laufe des Entstehungsprozesses wirklich auch verändert worden am Drehbuch oder wo Leute gesagt haben, ist das nicht ein bisschen komisch? Und ich glaube, wenn man so ein bisschen im Gespräch miteinander bleibt, kann man eigentlich zu ganz guten Lösungen kommen und sozusagen problematische Stellen auch erkennen. Und gleichzeitig ist das wahrscheinlich so, dass den Film, den man nicht mehr kritisieren kann oder so, das gibt es wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, wir versuchen einfach als Gruppe oder so, als Team, da eine Diskussionskultur irgendwie zu aufrechtzuerhalten.
Sie fangen ja gerade erst eine Karriere an, haben aber schon wirklich eine große Gruppe an Filmen gemacht. Interessanterweise zieht sich ja die Frage der Ideologie, vor allem des Marxismus, durch diese Filme, auch durch die wunderbaren Filmtitel. Wie würden Sie denn eigentlich selbst Ihre Methode beschreiben? Was ist das? Irgendwas zwischen Marx-Exeget oder dann doch eher der Salon-Marxismus? Wozwischen bewegt sich das? Ist das eine Absicht, eine Agenda?
Also es ist, glaube ich, eher eine, für mich ist es so ein Denkprozess und eine Auseinandersetzung. Also ich glaube, wir leben einfach mit dem Erbe auch des 20. Jahrhunderts und so, der großen Ideologien. Und gleichzeitig steckt er in der Marx-Ursprungsidee, die ja vielleicht eigentlich pervertiert wurde in den Staaten, die versucht haben, diese zu realisieren, steckt doch etwas sehr Interessantes. Das ist nämlich eine Idee von Gleichheit, von Gerechtigkeit, von sozialer Gerechtigkeit, wo immer noch eine Sprengkraft und eine auch demokratische eigentlich Sprengkraft drinsteckt. Also sozusagen die Idee, dass jeder für seine Arbeit sozusagen gleich wertgeschätzt werden sollte oder sowas, ist ja was man eigentlich immer noch sozusagen nicht geschafft hat, irgendwie umzusetzen, und was eigentlich ein demokratisches Ideal ist und gerade kein, sagen, autoritäres. Und das ist was mich interessiert, aber ich glaube, weil Sie nach meiner Methode fragen, ich glaube, das ist so ein offener Denkprozess und eine spielerische Kombinatorik. Und ich glaube, ich versuche, Elemente miteinander ins Spiel zu bringen, Komödienelemente, Theorieelemente, Fabulation, Romanfragmente, Figuren verschiedenster Hintergründe, auch verschiedenster sozusagen Fallhöhen, also von der Karikatur zu der vielleicht auch psychologisch differenzierter betrachteten Figur, und irgendwie wie in so einem Labor, wie in so einem, das irgendwie aufeinander prallen zu lassen. Ich weiß nicht, also auf der einen Seite hat das dann vielleicht irgendwie auch so filmkulturelle Referenzen, und auf der anderen Seite bin ich auch irgendwie mit den Simpsons oder sowas aufgewachsen, also mit einer Popkultur der 90er Jahre, wo auch einfach sehr viel miteinander kurz geschlossen wird.
Wäre denn Karl Marx jetzt auch ein Kinogänger, oder wäre er lieber Regisseur, oder würde er das Kino ablehnen, grundsätzlich so als Medium?
Ach eben, Marx war ja offener also Marx hat ja nicht umsonst gesagt, dass er kein Marxist sein möchte, sozusagen diese Haltung diese strengen sozusagen Bewahrer des reinen Wortes oder was. Das war jetzt vielleicht nicht so der marxische Impuls, und nee, wie man sieht, also wenn er die Popkultur der seiner Zeit eingebaut hat in das Kapital, dann wäre er heute bestimmt auch, vielleicht wäre ihm das Kino auch schon wieder zu old, keine Ahnung.
Vampire, Kommunismus, alles, was man sich nur vorstellen kann, in eigentlich einem sehr unterhaltsamen sommerlichen Film Blutsauger. Julian Radelmeier, der Regisseur, war unser Gast. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Es kamen sehr viele Natur- und Geistermythologien da im 18. Jahrhundert zusammen, um schließlich die Figur des Vampirs zu erschaffen. Über die Literatur machte es sich dann der blutsaugende Untote relativ schnell auch im Kino sehr gemütlich. Und auch wenn der Fürst der Finsternis das Genre vor allem in männlicher Gestalt dominierte, so tauchen dann doch immer wieder in der Filmgeschichte viele Vampirinnen auf, die sehr eigenständig und auch ohne Draculas Hilfe ihre Opfer machten. Hartwig Tegeler mit der Top 5 der weiblichen Vampire.
Lust auf den Film?
Vampire existieren.
Was sind wir?
Nichts. Außer Vampire.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Gruft der Vampire von Ray Ward Baker, 1970.
Die Blutbahn war denen mit den spitzen Eckzähnen vor allem Lustkanal. So fanden Liebe und Tod ihre Synthese auf dem schmalen Grat zwischen Horror und dem Faszinosum des grenzüberschreitenden Sexes. Natürlich nicht explizit, aber grundsätzlich ging's schon immer darum, in den Londoner Hammer-Studios, wenn der Nebel aufzieht, die Vorhänge im Fenster sich bewegen und, nein, nicht auftritt Dracula, sondern in diesem Fall der von Camilla, gespielt von Hammer-Film-Horrorstar Ingrid Pitt.
Benimmt sich wie ein verdammter Vampir oder so.
Nicht Vampir, Vampirin. Camilla beißt die junge Laura.
Und dann? Sie verwandelt sich in dich, Camilla. Dann umarmst du mich und küsst mich.
Glaube mir, du wirst immer sicher sein, solange du in meiner Nähe bist.
Das Gegenteil stimmt natürlich. Originaltitel der Gruft der Vampire, The Vampire Lovers. Das Antispießige, das dem Vampirfilm innewohnt, weil es im Biss immer um Entgrenzung ging, ist eine überzeugende Haltung der Vampir-Liebhaberinnen. Vielleicht ist dies ja
Platz 4
das postmoderne Remake der Gruft der Vampire.
Begierde von Tony Scott, 1983.
Du bist irre. Du gehörst zu mir. Wir beide gehören zusammen.
Catherine Deneuve alias Vampirin Miriam beginnt eine sexuelle Beziehung mit Wissenschaftlerin Sarah, gespielt von Susan Sarandon, beißt sie.
Ich habe dein Blut ausgesaugt und du meins.
Macht sie zur Vampirin, die nun, klar, Hunger nach frischem Blut hat.
Ich habe dir etwas gegeben, was du dir nie erträumt hättest.
Was?
Das ewige Leben.
Doch die Moral von der Geschichte dieser jungen Vampirin, die keine Menschen aussaugen und töten will, was bin ich bereit fürs ewige Leben zu tun, dafür den Prozess des Alterns aufzuhalten und die Vergänglichkeit zu stoppen? Dieser Selbstoptimierungsdiskurs in Begierde lehrt uns, die Vampirmetapher ist ein Haus mit vielen Kammern.
Platz 3, Underworld von Len Wiseman, 2003.
Alles, was ich will, ist dein Blut.
Komm und hol es dir.
Wenn man all den Firlefanz mit dem ewigen Kampf der Vampire gegen die Werwölfe, Lykaner genannt, vergisst, wenn man's runterbringt aufs Visuelle, dann geht es in Underworld um Vampirin Kate Beckinsale alias Celine, die im glänzenden Lack-Leder-Outfit in einer dunklen urbanen Welt, sehr dunkel, wehrbereit wie lustvoll, die Eckzähne bleckt. Ergo, der flatternde Umhang, den Dracula damals bei den Hammer-Studio-Filmen trug, wird bei Celine verdichtet aufs Hautenge. Und der Vampir-Mythos wechselt ins Fetischfach.
1868, unsere dritte Hochzeit. Wir sehen so jung aus.
Eve stöbert im Familienalbum.
Platz 2. Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch, 2013.
Ich habe eine Überraschung.
Verspricht die Vampirin ihrem Vampirgatten Adam und Eve. Noch Fragen? Blutsauger seit Beginn der Zeiten. Das Ehepaar hat sich vorgenommen, fortan von Konserven zu leben, also kein Blut aus menschlichen Halsschlagadern zu trinken. Nun also zu Eves Überraschung.
Was ist das?
Null negativ.
Blut am Stiel.
Am Stiel.
Gar nicht übel.
Es geht um Liebe, Romantik und Vergänglichkeit, was natürlich dem Genre des Vampirfilms von Anfang an eingeschrieben war. Tilda Swinton als Vampirin Eve feiert die Beiß- und Schlürfmelancholie so hinreißend, dass man sich von ihr durchaus mal beißen lassen möchte. Apropos.
Platz 1. Quartier de la Madeleine, 8. Arrondissement. In Paris, je t'aime von Vincenzo Natali, 2006.
Elijah Wood, US-Tourist, sieht am Seineufer eine Vampirin, Olga Kurilenko,
spät in der Nacht,
beim blutigen Nachtmahl. Sie stürzt sich auf ihn, beißt ihn aber nicht. Er will, dass sie ihn trinkt, sie will nicht. Er stürzt, stirbt. Sie gibt ihm ihr Vampirblut. So erwacht er als Vampir. Dann beißen sich beide gegenseitig in den Hals und trinken sich. Bis der männliche Vampir, Dracula, sein weibliches Opfer, war dies immer eine hierarchische, erotisch-sadistische Vereinigung. Doch hier in Paris, statt der Liebe, sehnt sich der Mann nach der Vampirin. Freiheit, Gleichheit. Gut, das Dritte passt hier gerade nicht. In jedem Fall ist die Enge der bürgerlichen Welt nun obsolet. Und es gilt, Blut saugen und saugen lassen.
An dieser Stelle ein Blick auf den Strukturwandel in der Filmbranche. Die führt derzeit zu einem aktuellen Problem, das man im ersten Moment vielleicht eher mit dem Handwerk verbinden würde. Es herrscht nämlich Facharbeitermangel in der Filmbranche. Eigentlich aus einem sehr guten Grund, denn es wird derzeit so viel produziert wie nie zuvor. Andererseits wird händeringend nach Personal gesucht, insbesondere in den Bereichen hinter der Kamera, in den Produktionsbüros, in der Aufnahmeleitung oder in der Filmgeschäftsführung. Die Branche hat dieses Problem längst erkannt und arbeitet jetzt verstärkt an Lösungen. Aber die Umsetzung ist nicht so einfach. Simone Schlosser hat sich in der Branche für uns umgehört.
Das Problem ist jetzt nicht ganz neu. Hat natürlich so ein bisschen durch Corona dann an Zug verloren, aber wir sind wieder voll da im Problem und es ist eigentlich schlimmer als je zuvor.
Das ist Juliane Müller. Sie arbeitet für die Produzentenallianz und kümmert sich dort um den Bereich der Nachwuchsförderung. Eigentlich geht es der Branche gut. Durch die Streamingdienste wird so viel gedreht wie nie zuvor. Wäre da nur nicht dieses Personalproblem.
Das führt dazu, dass teilweise Dreharbeiten gar nicht fortgeführt werden können, verschoben werden müssen. Und am Ende, dadurch, dass immer mehr Produktionsunternehmen auch sagen, wir können gar nicht so viele Aufträge annehmen, wie wir angeboten bekommen, stellt es auch zunehmend tatsächlich für die Branche ein wirtschaftliches Hemmnis dar.
Fachkräftemangel. Der betrifft in den letzten Jahren fast jede Branche. Viele ältere Leute hören auf, zu wenige junge kommen nach. Beim Film spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Denn die aktuelle Situation ist zu einem großen Teil selbst verschuldet. Oliver Zenglein ist Gründer des Branchenportals Crew United.
Diese Betitelung Fachkräftemangel ist einfach in der Filmbranche nicht korrekt. Eine Fachkraft muss zumindest irgendeine Art Ausbildung absolviert haben und sie erfolgreich abgeschlossen haben. In den meisten Filmberufen gibt es die Möglichkeit ja gar nicht.
Und genau das ist das Problem. Was der Filmbranche fehlt, sind Ausbildungsstrukturen. Für die kreativen Berufe wie Regie oder Kamera gibt es Studiengänge. Für die meisten anderen gab es lange Zeit nur Praktika. Aber seit der Einführung des Mindestlohns müssen die vergütet werden. Und das ist in den meisten Filmbudgets nicht vorgesehen.
Die Budgets sind zu klein, um soziale Mindeststandards wirklich zu erfüllen, um Ausbildung, Training on the Job mitzufinanzieren, um Produzenten Zeit zu geben, über Strukturen wirklich nachzudenken, sich gemeinsam an Tische zu setzen und so weiter. Also da fehlt es einfach ganz grundsätzlich.
Einzelne Initiativen versuchen dem entgegenzuwirken. In Ansbach etwa ist gerade ein neuer Studiengang gestartet. Produktionsmanagement, Film und TV. Eine Art duales Studium, das zusammen mit der Branche entstanden ist. Beteiligt ist zum Beispiel die Münchner Konstantin Film. Martin Feldmann leitet den Studiengang.
Um diesen Studiengang studieren zu können, müssen Sie so eine Art Ausbildungsvertrag, Festanstellung mit einem Unternehmen in der Filmbranche haben. Denn das ist vielleicht offensichtlich, wir können als Hochschule natürlich keine Spielfilmproduktion auf die Beine stellen. Wir können aber den theoretischen Unterbau bieten und alles, was dann Praxisbezug hat, muss von den Unternehmen kommen.
Aktuell hat der Studiengang mit einer Handvoll Leute begonnen. Im Herbst sollen noch mehr Studierende dazukommen, sodass in den nächsten Jahren um die 50 Leute ausgebildet werden können. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die UFA mit ihrer Academy. Auch dort werden nicht nur die kreativen Filmberufe gelehrt, sondern auch Management und Organisation. Solche Einzelinitiativen allein reichen aber längst nicht aus.
Das ist natürlich keine Lösung für die gesamte Branche, weil wir bestehen jetzt nicht nur aus 2, 3 größeren Firmen. Also allein um dem Nachwuchs wirklich die Filmbranche nahezubringen, da ein Image aufzubauen, das ginge nur zusammen.
Denn das ist das andere große Problem der Branche, die Arbeitsbedingungen. Die meisten Jobs werden nur projektbezogen vergeben. Viele Leute schätzen diese Flexibilität, aber es bedeutet eben auch eine gewisse Unsicherheit. Dazu kommen die unregelmäßigen Arbeitszeiten. Gerade junge Leute legen aber Wert auf eine Work-Life-Balance.
Also wir haben weniger Menschen und diese Menschen lassen sich von dem Glamour-Faktor eines Films nicht einfach holen, sondern wollen schon sehr genau wissen, unter welchen Bedingungen arbeite ich da? Was bedeutet das? Kann ich eine Familie haben? Was ist, wenn ich mich um meine Eltern kümmern muss? Ja, wie ist das im Alter? Wie ist das überhaupt mit Urlaub? Und solche Dinge. Und um diese Dinge haben wir uns als Filmbranche nie wirklich gekümmert.
Doch das ändert sich gerade, zumindest langsam. Überall werden neue Modelle ausprobiert. Einzelne Produktionen bieten Jobsharing, andere Leute schließen sich zu Teams zusammen und lassen sich nach Möglichkeit gemeinsam beschäftigen. Eine klassische 9-to-5-Branche wird der Film wohl nie. Aber ohne ein gewisses Umdenken wird es nicht gehen.
Ich glaube, wir werden auch nicht umhinkommen, als Branche zu schauen, inwiefern wir die Rahmenbedingungen des Arbeitens vielleicht nochmal anpassen, um in dieser Hinsicht auch attraktiver zu werden und attraktiv zu bleiben. Wir wollen ja nicht nur Personal gewinnen, wir wollen ja auch, dass sie bleiben.
Fachkräftemangel in der deutschen Filmwirtschaft. Simone Schlosser hat für uns berichtet. Nico ist eine richtige Berlinerin. Die iranstämmige junge Frau arbeitet als Altenpflegerin. Sie ist sehr tough und lebenslustig und irgendwie ein Teil der modernen Großstadt geworden, der sie völlig vertraut. Bis eines Tages sie ein Opfer eines Gewaltverbrechens wird, müsste man sagen. Alles ändert sich für Nico. Die Angst ist plötzlich da. Und Berlin wird für sie zu einer großen Bedrohung.
Was ist los mit dir? Ich habe angerufen. Man macht sich Sorgen, wenn jemand so ist.
Mach dir Sorgen, ne?
Natürlich mach ich dir Sorgen, ne?
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm Nico von Eline Gehring, die sehr klug und behutsam den Weg dieser Frau aus der Angst in ein neues, waches Leben betrachtet. Ich konnte die Regisseurin fragen, wie sie denn gemeinsam mit ihrer Hauptdarstellerin, die auch Produzentin des Films ist, diese Nico-Figur zunächst entwickelt hat.
Also uns war es total wichtig, eine Figur zu erzählen, die zwar nicht weißdeutsch ist, aber trotzdem beinahe schon einen Klischee-Alltag von einer deutschen Person erzählt. Dass sie den Namen Nico trägt, ist ja auch kein Zufall. Das ist ja auch ein Name, den man jetzt nicht unbedingt im Iran verortet. Und so kamen wir eigentlich von Höchstchen auf Stöckchen. Und uns war klar, dass wir möglichst deutschen Alltag erzählen, und zwar nicht mit einer weißdeutschen Hauptrolle.
Die Alten, die sie pflegt, sind das Schauspieler? Weil das ist so ein wunderbarer Rhythmus, wie sie mit ihnen umgeht, wie sie aber auch mit ihr umgehen.
Die Brigitte, die man im Film kennenlernt, und auch der Fernandes, sind beides keine SchauspielerInnen. Die haben wir im Laufe unseres Filmstudiums kennengelernt. Die Arbeit mit den LaiendarstellerInnen, nenne ich es jetzt mal, lag eher im Bereich, in die Kamera nicht an war. Also viel Zeit verbringen, Vertrauen aufbauen. Und dann, wenn wir gemerkt haben, wir haben jetzt ein Vertrauen geschaffen, haben die Kamerafrau und ich uns kurz angeblinzelt und dann ging es los. Und dann wussten wir auch immer ganz genau, wann wir die Kamera laufen lassen und wann nicht.
Nico wird ja dann im Verlauf des Films Opfer eines rassistisch motivierten Gewaltverbrechens. Das passiert alles ganz schnell, fast schon nebenbei, würde ich sagen, unter einer Brücke. Sie haben entschieden, diese Tat sehr subjektiv aus Nicos Perspektive zu drehen. Also die Täter bekommen zwar eine Stimme, aber jetzt kein wirkliches Gesicht. Wieso war Ihnen das wichtig?
Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, dass die Kamera immer sehr nah an Nico bleibt. Weil sie ist ja diejenige, die uns durch den Film trägt, von Trauma zu Traumabewältigung. Und deswegen war ziemlich schnell klar, dass auch während des Übergriffs die Kamera quasi an Nico klebt, damit die ZuschauerInnen den Bezug in keiner Sekunde verlieren. Konkret gedreht haben wir natürlich auch die anderen ProtagonistInnen des Überfalls. Ich habe dann aber im Schnitt schnell gemerkt, dass es, wenn die Kamera an Nikos Gesicht haftet, es hat einfach viel mehr mit mir gemacht. Ich habe versucht, mich möglichst häufig als Zuschauerin zu betrachten. Und natürlich habe ich mir viele Szenen angeguckt im Film und Fernsehen, die Übergriffe thematisieren. Und ich wollte keinen Actionfilm machen, ich wollte einen gefühlvollen Film machen und deswegen war ganz klar, die Kamera haftet, solange sie kann und so gut sie kann, an Nikos Gesicht.
Nico beschließt ja nach dieser traumatischen Gewalterfahrung, Kurse in Selbstverteidigung zu nehmen. Das ist total verständlich. Sie lassen sie dafür in eine Karateschule gehen. Warum Karate?
Der Andreas Marquardt, der den Karate-Lehrer von Nico spielt, Rosa von Braunheim hat einen Film über Andreas Marquardt gemacht mit seinem Film Härte. Und da geht es um seine eigene Auseinandersetzung mit Gewalt, die er bis zu seinem 20. Lebensjahr in heftigsten Schüben erlebt hat. Und da war uns wichtig, jemanden als Spiegel für Nikos Schmerz zu finden, der eben weiß, wie man sich fühlt. Und weiß, dass das Einzige, was einem helfen kann, ist das Selbstaufstehen und dagegen angehen. Und da war uns als Filmteam klar, das kann nur jemand machen, der das auch wirklich lebt, was er da sagt.
Nico ist für mich auch ein Berlin-Film. Das liegt natürlich daran, weil Nico als Person, als Figur eine Figur ist, die mir auch täglich auf der Straße letztendlich begegnet. Ich hatte aber das Gefühl, dass vor dem Gewaltverbrechen Nico sehr Berlin vertraut. Sie kennt diese Stadt, sie ist Teil dieser Stadt. Nach diesem Verbrechen hatte ich das Gefühl, dass das Trauma auch darin besteht, dass Nico mit Berlin fremdelt, dass das die Stadt ist, die ihr das auch angetan hat.
Ja, die Stadt Berlin kommt so daher als Multikulti, weltoffene Metropole. Dass das nicht der Realität entspricht, ist leider so. Und dass wir uns dem Thema Rassismus, auch wenn wir selbst glauben, wir sind keinesfalls rassistisch veranlagt, immer wieder stellen müssen in unserer Sprache oder auch in unseren Einstellungen. Ja, wenn wir da alle mal ein bisschen mehr in den Spiegel gucken, dann merken wir, dass wir da doch auch noch ganz schön viel Arbeit vor uns haben. Und ja, deswegen ist es leider nicht so, dass selbst die größte Metropole der Welt frei ist von diesen Themen.
Ich habe noch eine Frage, und zwar an die Abwesenheit von männlichen Figuren in diesem Film. Also wenn sie da sind, sind sie alt und pflegebedürftig oder eben in Form einer Bedrohung da? Am Rummel haben sie Waffen, es sind zwar keine richtigen Waffen, aber sie haben Waffen in der Hand. Es ist natürlich der Karatemeister, der Einzige, der sich da so ein bisschen abhebt. Liegt es daran, dass er derjenige ist, der mit, sagen wir mal, so einer Form von männlicher Gewalt gelernt hat, umzugehen?
Ja, natürlich ist das alles sehr bewusst gesetzt. Das heißt nicht, dass ich persönlich nicht total gerne auch Filme gucke, wo viele Männer mitspielen oder mitwirken. Aber wir sind nun mal alles drei Frauen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film deswegen so persönlich geworden ist, weil ich eben in meinem Terrain oder wir alle drei in unserem Terrain geblieben sind. Und ich hoffe, dass das den Film ausmacht, dass da mal keine Männer am Tisch sitzen.
Sagt Regisseurin Eline Gehring über ihren Film Nico, zu finden ab Donnerstag in einigen deutschen Kinos. Aber es lohnt sich wirklich, Ausschau zu halten nach dieser neuen, interessanten und auch sehr gegenwärtigen Kinostimme. Und zum Schluss unseres Filmmagazins noch ein Blick nach Oberhausen, wo in diesen Tagen die 68. internationalen Kurzfilmtage stattfinden. Nach zwei pandemischen Online-Ausgaben endlich wieder in der Stadt vor Publikum und natürlich im Kino. Das ist ja ein Festival, das immer so als Brücke verstanden wird zwischen Ost und West, aber auch als Platz, an dem Filmpolitik gemacht wird. Man muss da nur an das berühmte Oberhausener Manifest denken. Bis Montag geht das Festival noch und vor Ort kann ich mit Filmkritiker Matthias Dell sprechen. Hallo Matthias.
Hallo.
Das Festival ist ja jetzt endlich wieder zurück in der Stadt in Oberhausen. Wie hat es sich denn angefühlt bei der Eröffnung, als nach zwei Online-Ausgaben man endlich wieder zusammen im Kinosaal gesessen hat? War man glücklich und zufrieden?
Das auf jeden Fall. Man muss auch sagen, dass online natürlich vieles funktioniert hat, wie wir in den letzten beiden Jahren gemerkt haben. Aber dann so eine Veranstaltung wie diese Eröffnung doch etwas ist, was es eben nicht so einfach zu transferieren gibt. Die kann eigentlich nur stattfinden in einem realen Raum. Und das war gerade bemerkenswert, weil da eben ganz vieles aufeinander traf. Zum Beispiel der Protest von Klimaschützern auf die Grußwortroutine der Lokalpolitik. Und das ist schon eine Form von Öffentlichkeit, die eben nur da funktioniert. Normalerweise sind solche Veranstaltungen ja relativ erwartbar. Der Vorlauf für die Häppchen danach, wo dann den Förderern gedankt wird und die Geschichte beschworen wird. Aber hier war es wirklich mal interessant, so eine Eröffnungsveranstaltung zu erleben.
In welcher Weise? Wie kann man sich das genau vorstellen?
Na, wenn man zum Beispiel diesen Protest nimmt, dem da halt Bühne gegeben wurde, der Klimaschützer, es gibt auch in Oberhausen ein Stück Wald, für das schon seit Jahrzehnten ein Plan vorliegt, dass der weichen soll für den Ausbau eines Autobahnkreuzes, also so ein bisschen wie die Geschichte in Hessen beim Dannenröder Forst. Der Wald heißt hier Stärkrader Wald oder kurz Stärki, wie das bei den Aktivisten heißt. Und da standen also diese Gruppe, stand dann da rum, hat ihre Transparente dabei. Manche hatten auch so schöne Blätterschmuck-Kopfbedeckungen und war auch sehr toll, wie dann der Sprecher der Gruppe da sehr höflich, sehr nett, gut vorbereitet eben das Anliegen vorgetragen hat. Und ein konkretes Ziel der Leute ist eben ein Bürgerantrag, der die Stadt dazu bringen soll, eine Resolution zu verabschieden, damit das laufende Verfahren ausgesetzt wird und nochmal überprüft wird, wie sinnvoll es ist, im Jahr 2021 mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen einen Wald zu roden. Und das war natürlich interessant, weil dann wiederum der Bürgermeister Werner Nakott von der CDU im Publikum saß und danach mit seinem Grußwort dran war.
Und sicherlich direkt reagiert hat, oder?
Ja, aber auf eine sehr merkwürdige Weise, muss man sagen. Denn statt was zu der Forderung zu sagen oder von mir aus auch den Aktivistinnen zu erklären, warum es unbedingt diese Autobahn braucht, hat der dann einfach sich hingestellt und sich minutenlang gefreut, wie toll das doch mit der Meinungsfreiheit wie toll das doch mit der Meinungsfreiheit ist und dass man das hier sagen kann. In Russland ginge das ja nicht. Das war also schon sehr durchschaubar, wie er sich da rausgewunden hat. Und auch dann zu sehen, wie er in seiner Rede wiederum viel über den Ukraine-Krieg gesprochen hat, da merkt man schon, wie praktisch das auch für Lokalpolitiker ist, weil das ist weit weg, für den Krieg ist sowieso niemand. Da kann man sich so einen politischen Touch geben und geht gleichzeitig den Fragen vor Ort, die einem da gestellt werden, wie nach dem Erhalt des Sterki aus dem Weg.
Jetzt sollten wir auch aufs Programm blicken, und wenn das Umfeld des Festivals ja schon zu Beginn so politisch aufgeladen war, gibt es denn Filme, die auch genau solche Fragen auch politisch verhandeln?
Die gibt es auch, wobei ich jetzt vielleicht auf zwei Beispiele verweisen würde, die wiederum historisch sind, beides auch dokumentarische Kurzfilme und deren politische Kraft dann eben darin besteht, dass sie ein Dokument sind, was man jetzt nochmal ganz anders anschaut, weil da etwas festgehalten worden ist, was eben nicht vergessen wird durch diese Filme. Der eine wäre von Rainer Komas, das ist der aktuell vielleicht bedeutendste Filmemacher aus Nordrhein-Westfalen, dem Oberhausen dieses Jahr auch eine Werkschau widmet. Der hatte 1980 schon einen Film über Sinti in Duisburg gedreht, die Familie Mettbach. Da gibt es auch Holocaust-Überlebende, und die wurden da von der Stadt gegängelt, wurden von dem Platz vertrieben, an dem sie gelebt haben. Das war der Eröffnungsfilm, und auch da waren wiederum Leute dabei, nämlich Nachkommen dieser Familie, zwei Frauen, so um die 40 heute, die eben wiederum das gleiche Problem heute noch haben, dass sie praktisch keinen Platz zum Leben kriegen von der Stadt und deswegen jetzt auch irgendwie politisch aktiv werden wollen.
Und wie sieht das mit dem anderen Film aus?
Der kommt aus diesem Schwerpunkt, den es dieses Jahr gibt, zu panafrikanischen Netzwerken. Da werden auch Arbeiten aus jüngerer Vergangenheit gezeigt, aber eben auch dieser Film Ouaga von Mohamed Chalouf, einem tunesischen Filmemacher, der vor mehr als 20 Jahren das FESPACO-Festival in Ouagadougou in Burkina Faso beschrieben hat, das wichtigste afrikanische Festival. Und er beschreibt es eben in diesem Film, in diesem Stück Chronik praktisch wie ein Spiegel, wie das Festival als Spiegel für die afrikanischen Filmschaffenden funktioniert hat, weil das Festival eben auch eine Idee von Afrika vermittelt hat, jenseits von westlichem Einfluss und lokaler Korruption. Und beim Gespräch danach sagte dann Jean-Pierre Bicolo, ein Filmemacher aus Kamerun, dass der Film von Chalouf eigentlich den Satz illustriere, dass das Afrika, von dem diese Leute, diese Generation geträumt hat, schon hinter ihnen liegt. Also dass das FESPACO-Festival heute auch Business ist und eben nicht mehr der Ort einer Idee von Gesellschaft und Identität. Klingt natürlich ein bisschen pessimistisch, ist vielleicht auch ein bisschen generationell bedingt, aber der Film war ein tolles Dokument.
Ja, aber pessimistisch zieht sich jetzt so ein bisschen durch die vorgestellten Filme. Gibt es denn im Filmprogramm von Oberhausen auch Hoffnung?
Gibt es auch. Ich würde vielleicht einen Film rausgreifen, für den hoffnungsvoll dann nicht das ganz richtige Wort ist, aber ich fand Sonnenland von Carsten Aschmann ganz lustig. Das ist nämlich so ein Film, den man schon öfter gesehen hat. Ein Filmemacher weiß nicht, wie er seinen Film fertig kriegen soll. Also macht er einfach einen Film darüber, wie jemand versucht, einen Film fertig zu machen. Und in diesem Film gibt es dann so eine Art Coach, Freund, Antreiber oder outgesourcedes Über-Ich, der ihm immer so Nachrichten schickt. Das ist der Schauspieler Steffen Jürgens. Und das hat ja irgendwie was Beruhigendes, dass es diese Art von Film über den Selbstzweifel von Filmemachern, die ihre Filme nicht fertig kriegen, in der ganzen zeitlosen Schönheit immer noch gibt.
Matthias Dell berichtete für uns von den 68. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen, die Montag zu Ende gehen. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Ja, und soweit Vollbild, Ihr Lieblingsfilmmagazin für diesen Samstag. Gleich hören Sie bei uns im Programm, was es wirklich mit dem Bauchgefühl auf sich hat. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.